der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Diese Ausgabe ist übrigens gesponsert. Heute erfährst du, wie KI die Schadenbearbeitung revolutioniert. Mit Ilkin Temocin, Head of Scali Insurance Operations, spreche ich darüber, wie Automatisierung die Prozesse effizienter und günstiger macht. Welche Herausforderungen gab es? Welche Learning gibt es? Ilkin, willkommen zum Podcast.
Hallo.
Sag nochmal 2 Sätze zu Scali.
Ja, gerne. Also wir sind ein Versicherungskonzern mit Sitz in Wien, Unica Insurance Group. Und wir haben seit mehr als 27 Jahren auch eine Servicegesellschaft in der Slowakei, Unica Group Service Center. Mittlerweile haben wir circa über 800 Mitarbeiter und seit einem Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Services auch externe Kunden in der Dachregion anzubieten und Scali Insurance Operations ist die Marke dafür.
So, ihr seid jetzt ein externer Schadendienstleister, der eben diese Schadenbearbeitung für die Versicherung übernimmt, aber auch die Leistungsabrechnung, da kommen wir gleich noch zu, was ihr exakt macht. Was sind jetzt diese größten Herausforderungen deiner Meinung nach in dieser Branche?
Also in der Branche als Schadenbearbeiter, als externer Schadenbearbeiter oder allgemein in der Versicherung?
Insgesamt in der Schadenbearbeitung. Welche Herausforderungen siehst du da?
Okay, also wir haben natürlich da 2 Kappen. Einerseits sind wir eine Versicherung als Unica. Andererseits mit der Marke Scali sind wir Schadenbearbeiter als externe Dienstleister. Deswegen können wir von beiden Seiten die Herausforderungen gut abschätzen. Wir haben selber Partnerschaften gehabt, entweder mit InsurTech-Unternehmen oder externe Dienstleister. Auf der anderen Seite mit Scali übernehmen wir auch die Rolle, die übernehmende Gesellschaft. Also die großen Versicherungskonzerne lagern ihre Versicherungskernprozesse uns aus. Und da sind natürlich die größten Herausforderungen einerseits die Regulatorik, weil Auslagerungen sind nicht so einfach von der Regulatorik her. Und zweitens, wenn man mit InsurTech-Unternehmen zusammenarbeitet, mit externen Dienstleistern, ist es nicht so einfach, mit der großen, zersplitterten IT-Landschaft von großen Konzernen das Ganze umzusetzen.
Ja, verstanden. Wie lange beschäftigt ihr euch schon mit Automatisierung, KI bei euch? Schon ein paar Jahre, ne?
Also, ich bin seit 7 Jahren bei der Unica. Ich habe gleich mit Automatisierungsprojekten angefangen. Aber natürlich, wir haben so große IT-Transformationsprojekte mit Automatisierung dahinter laufen seit mehreren Jahrzehnten.
Und wenn wir jetzt mal nur über die Schadenbearbeitung reden, ihr bekommt dann wahrscheinlich Fälle jetzt in eurem neuen Setup von extern rein, Unterlagen, die werden dann wahrscheinlich digital bei euch reingeladen.
Richtig.
Zunächst. Dann bearbeitet ihr intern, wo setzt da jetzt eure Automatisierung an? Das kannst du ja in der gesamten Wertschöpfung eigentlich machen. Mhm. Wo macht ihr das?
Also grundsätzlich, gleich beim ersten Schritt kommt natürlich KI in Einsatz. Das eher in einer einfacheren Form, so zum Beispiel Optical Character Recognition, OCR. Also natürlich streng genommen kann man sagen, okay, das ist noch keine KI, sondern eine Technologieeinsatz. Aber aus Business-Sicht ist das für mich etwas, was unseren ganzen Prozess automatisiert.
Ist ja auch egal, was ist automatisiert am Ende. Die Hauptsache ist es automatisiert.
Richtig,
ne?
Richtig, genau.
Und das ist dann Texterkennung auf Dokument. Das heißt, du bekommst...
Genau, das ist der erste, einfachste Schritt.
Ja. So, also die Endkunden laden das selbst hoch als PDF oder schicken das auch noch per Post irgendwo hin?
Beides. Also wir haben unterschiedliche Eingangskanäle. Natürlich alte, gute Post bekommen wir immer noch. Vom Ausmaß her nicht so hoch wie früher. Aber immer noch gibt es Kunden, die am Ende des Jahres alle ihre Rechnungen gesammelt uns schicken per Post. Aber meistens bekommen also circa... Ja, natürlich, je nach Sparte ist es auch anders, aber zum Beispiel, wenn wir von der Krankenversicherung reden, ambulante Leistungsabrechnung, da bekommen wir mittlerweile über 50% der Einreichungen über unser Portal oder App.
Ja, das macht ja auch Sinn.
Genau, die Kunden fotografieren ihre Belege mit einem Handy und auf der App, Unica-App, können sie die Dokumente gleich hochladen und ab da übernehmen wir.
Okay, dann habt ihr die Dokumente digital drin, weil ihr sie eingescannt habt, ihr habt OCR, das heißt, ihr wisst, was da drauf steht. Wie geht es dann weiter? Wird dann auch noch weiter automatisiert wahrscheinlich?
Natürlich, also wie gesagt, das ist der erste Schritt. Also die Informationen aus unstrukturierten Dokumenten strukturiert in unsere Systeme einzuspielen. Da arbeiten, wie gesagt, auch mit externen Partnern. Und dann beginnt der nächste Schritt und dann, das kann man als regelbasierte AI nennen, die Informationen, die drinnen sind, wenn sie ausreichend sind für eine Entscheidung, zum Beispiel eine Deckungsprüfung, wird nach einem Entscheidungsbaum diese Entscheidung getroffen.
Ja.
Und wenn alle Unterlagen da sind, die für diese Entscheidung da sind, wird diese Entscheidung getroffen. Oder wenn Unterlagen fehlen, werden vom Kunden automatisch auch Unterlagen angefordert. Da rede ich von dem anderen Beispiel, Schadenbearbeitung in der Kfz zum Beispiel. Und dann, also erster Schritt ist, wie gesagt, alle erforderlichen Unterlagen, Informationen ins System reinzukriegen mit der Kommunikation mit dem Kunden.
Das ist auch so ein Punkt, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Was ja eine KI machen kann, ist, dass eine KI Dokumente auch klassifiziert. Du wirfst halt irgendwas rein und dann sagt dir die KI, das ist jetzt eine Rechnung oder das ist irgendeine, wenn es jetzt bei einem Reisestorno ist, dann ist es eine Stornierung oder was ich Krankenhausaufenthalt, Beleg, irgendwas. Und heute ist es ja überwiegend so, dass die Versicherten die Daten selbst eintippen in ein Formular. Und man könnte ja eigentlich auch hingehen und dem Versicherten sagen, hör mal, schmeiß mal deine ganzen Dokumente einfach hier rein. Fotografier mal alles, was du hast. Mhm. Und dann die KI sortiert das für dich, indem sie sagt, oh, da habe ich eine Rechnung erkannt, cool, aber die Rechnung passt nicht, das ist nämlich dein Kfz gewesen, das ist Quatsch, gib mir mal was anderes. Mhm. Und dann kann dir die KI quasi direkt Feedback geben, was du noch alles machen musst. Ein Nachteil ist, aktuell machen es die Endkunden kostenlos, warum soll ich was optimieren, was eh schon kostenlos ist? Hast du da einen Blick zu, hast du eine Meinung dazu? Wie sollte das ablaufen? Wie findest du das?
Naja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Das ist meistens eine politische Entscheidung. Zum Beispiel in Österreich, die Sozialversicherung traut ihren Kunden zu, alle Informationen einzutippen. welche Arzt, welcher Fachbereich, welcher Datum, Betrag, alles musst du eintippen. Und die Kunden akzeptieren das. Die Versicherungen sind natürlich der konservativer, wollen eher diese Schritte übernehmen. Wir haben auch diesen Ansatz. Wir wollen von unserem Kunden so viel wie möglich wegnehmen, diesen Aufwand. Das heißt, es reicht, wenn Sie die Rechnungen oder Belege abfotografieren und uns schicken per App oder E-Mail.
Ja.
Ich springe immer hin und her bei diesen zwei Projekten, Schadenbearbeitung und Leistungsabrechnung. Zum Beispiel in der Schadenbearbeitung. Wenn es reicht, wenn der Kunde uns per E-Mail irgendwelche Anhänge schickt, ein JPEG-Datei, ein PDF, eine Textdatei und dann im E-Mail reinschreibt, bitte diese Schaden auf diese IBAN überweisen. Und die KI liest all diese Informationen, unstrukturierten Datenquellen, Mail, PDF, JPEG und leitet die nächsten Schritte in der Automatisierung ein.
Ach, dann kommen die Daten in euer Bearbeitungssystem wahrscheinlich rein. Also
richtig.
Dann wird es aber wahrscheinlich trotzdem nochmal geprüft von jemandem.
Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es so, wenn die KI alle Informationen, die für eine Entscheidung notwendig ist, hat, die hat mit dem Kunden hin und her geschrieben, weitere Unterlagen angefordert, alle Informationen sind da, dann beginnt die Deckungsprüfung. Wenn die Deckungsprüfung positiv ist, das heißt, wenn wir den Fall auszahlen können, dann wird dieser Schritt automatisch angestoßen.
Ja.
Aber wenn wir ablehnen müssen, dann wird dieser Fall an einem menschlichen Bearbeiter ausgestoßen und der Mensch entscheidet dann über die Ablehnung oder vielleicht doch Auszahlung.
Ah, und wie lange dauert diese Dunkelverarbeitung? Das geht ja wahrscheinlich recht schnell, ne?
Ja, natürlich. Dunkelverarbeitung ist ja in ein paar Minuten fertig, ja.
Das ist, dann sind die Versicherten wahrscheinlich glücklich, oder? Habt ihr das gemessen, wie glücklich die Leute sind, ob die das alle gut finden oder wie viel Prozent davon profitieren oder sowas? Hast du Statistiken zu dieser Dunkelverarbeitung?
Also natürlich bei der Fallbearbeitung unterscheiden wir jetzt nicht nach außen zwischen Dunkelverarbeitung oder menschlicher Bearbeitung. Also natürlich dem Kunden geben wir das bekannt, dass wir grundsätzlich die Fälle auch automatisch bearbeiten.
Aber er merkt es ja, dass es, wenn er quasi eine Stunde später die Antwort hat, dann sagst du doch, ist glücklich.
Ja, natürlich. Also grundsätzlich sind unsere Kundenbewertungen eigentlich in einem zufriedenstellenden Bereich, aber explizit, also diesen Effekt, also das ist so eine spannende Frage, diesen Effekt haben wir nicht gemessen.
Ne? Naja gut, aber lass mal über die Projekte reden, weil das ist ja natürlich schön, dass das alles funktioniert, das hätte man jetzt auch nicht denken können, das ist Quatsch, aber hätte man erwarten können. Jetzt erzähl mal, wann habt ihr damit angefangen, also vor 7 Jahren lief das schon oder du hast damit angefangen mit dieser ganzen Automatisierung, warst du der das dann reingebracht hat?
Genau, zum Beispiel das eine Projekt, was ich als Projektleiter übernommen habe, nachdem ich in Operations eingestiegen bin, war diese ambulante Leistungsabrechnung, Automatisierung mit einem externen Partner. Die Post AG war unser externer Anbieter und das ganze Projekt lief eigentlich, wie ich das übernommen habe, schon seit einigen Jahren. Es war schon ein langer Prozess, aber grundsätzlich ist diese Dauer war auch verständlich, weil wir das Projekt nicht wie in einem Wasserfallmodell damals mit einem bestimmten Ziel angefangen haben, sondern das ganze Projekt ist wirklich natürlich entstanden und hat sich weiterentwickelt.
Was war das Ziel des Projektes, dass die Dokumente digitalisiert werden wahrscheinlich, ne? Schon bei der Post?
Erster Schritt war so, also natürlicherweise Post AG war unser Kooperationspartner bei der Post. Also die gelbe Post haben wir von Ihnen bekommen. Und der erste Schritt war, dass Sie für uns die Dokumente digitalisieren. Einfach einscannen und uns als PDF zu schicken. Dann als nächster Schritt haben wir angefangen, diese OCR-Technologie drauf zu bauen. Die Post AG hat angefangen, mit dieser Technologie Informationen auszulesen und direkt in unsere Systeme einzuspielen. Und dann im weiteren Schritt haben wir angefangen, auf Basis dieser Informationen in unseren Systemen regelbasierte Automatisierungen durchzuführen. Also all diese Schritte haben wir in den letzten Jahren, wie schon mal gesagt, also unabsichtlich agil so umgesetzt.
Aber ich meine, ein Projekt hat ja, die Definition eines Projektes ist, dass es einen Anfang und ein Ende hat. So ein agiler Prozess hat nicht unbedingt ein Ende und einen Anfang mit Sicherheit. Mhm. In dem Sinne, als dass du halt ja immer was verbessern kannst. Das ist ja, so habt ihr es ja gemacht. Ihr seid ja hingegangen, okay, wir fangen mal Schritt 1 an, kriegen wir jetzt erstmal alles digital als PDF oder was auch immer rein. Schritt 2 ist, wir machen Texterkennung. Schritt 3 ist irgendwelche regelbasierten Weiterleitungen. Dann geht das doch jetzt immer so weiter eigentlich. Das heißt, wir arbeiten wahrscheinlich heute auch weiterhin daran.
So ist es. Also deswegen heißt das Projekt auch KV-UV-Optimierung, also Krankenversicherung, Unfallversicherung, Optimierung. Und da schauen wir uns eigentlich alle Prozesse end-to-end und schauen, wo wir was noch automatisieren können.
Aber ich muss jetzt nicht keine Zahlen nennen, aber wie viel Budget setzt ihr da drauf? Und du kannst ja das die Geschwindigkeit steuern, indem du dem mehr Ressourcen gibst oder weniger Ressourcen. Und das solltest ja idealerweise die richtige Geschwindigkeit treffen. Also woher weißt du, dass ihr genug Ressourcen drauf werft oder zu wenig? Oder wie tariert ihr das aus?
Also das hängt meistens von unseren verfügbaren Ressourcen ab. Also die Business-Ressourcen, die wir haben, sind natürlich unsere Fachexperten, die eine Linientätigkeit haben und nebenbei diese Projekte umsetzen müssen. Deswegen ist unser Bottleneck meistens die Fachressourcen und nicht pekuniäre Ressourcen, also finanzielle Ressourcen.
Okay, das ist, weil die sagt, okay, na klar, wir könnten es schneller machen, wir könnten jetzt teuer extern alles einkaufen, aber das muss man nicht unbedingt machen. Das heißt, das ist eigentlich eure... Ihr sagt jetzt, da wo es notwendig ist, macht es natürlich, aber geht das nicht hin, okay, wir wollen jetzt unbedingt schneller sein und deswegen geben wir jetzt unglaublich viel Geld aus, um jetzt einfach schneller zu sein. Das ist jetzt nicht
so die Strategie. Nicht,
nein. Ja, verstanden. Und was ist dein Lessons learned oder deine relevante Erkenntnis oder was hat dich am meisten geprägt in den letzten Jahren in diesem Projekt?
Also ich kann wirklich so 3 konkrete Takeaways nennen. Also erstens haben wir gelernt und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, was alle Versicherungsunternehmen in unserer Branche in den letzten Jahren gemacht hat. Also wir sollen uns von dieser Illusion verabschieden, dass wir in diesem sehr, sehr dynamischen Umfeld alles in unserem gesicherten IT-Bubble implementieren. Das heißt, wir brauchen externe Partnerschaften, wir brauchen Insurtech-Unternehmen, wir brauchen externe Dienstleister, weil die ganze Technologie mit Make statt Buy in-house zu entwickeln, ist nicht effizient und auch also kostentechnisch nicht.
Muss man nicht neu erfinden, ne?
Genau, so ist das. Also zweitens, wie gesagt, also ich habe immer wieder Regulatorik erwähnt, all diese Projekte. Also einerseits, weil wir meistens von einer Auslagerung reden, die aus aussichtsrechtlicher Sicht unter Umständen kritisch und wichtig sein können, vor allem Schadenbearbeitung, Leistungsbearbeitung, haben wir immer mit der Regulatorik zu tun und da haben wir wirklich ganz konkrete Vorgaben. Da müssen wir sehr viel in unserem Fall mit der FMA reden oder auch mit unseren In-House-Compliance-Experten. Es ist nicht so einfach, eine vorhandene Technologie, die im ersten Schritt uns alles verspricht, die auch das kann, tatsächlich bei uns umzusetzen zu können. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir in diesem regulatorischen Umfeld, was auch sehr dynamisch ist und sich jeden Tag ändert, auch mitwirken können. Weil ich stelle mir das so vor, die ganze Regulatorik entsteht auch aus mehreren Kreisen. Also ganz außen haben wir die ganzen internationalen oder europäischen regulatorischen Vorgaben, unsere AI Act, Datenschutzgrundverordnung,
genau.
Und das alles hat aber natürlich meistens einen grauen Bereich. Da wird nicht ganz konkret vorgeschrieben, was wir wie umsetzen können.
Kann man ja auch gar nicht, weil die wissen ja auch nicht, was die Lösung ist. Und
genau.
Im Zweifel wollen sie ja auch nicht was kaputt machen, was eigentlich eine gute Lösung ist.
Richtig.
Und dementsprechend ist es viel schwammig. Ne?
Genau. Deswegen im weiteren Schritt kommen die lokalen Behörden, in unserem Fall Finanzmarktaufsicht, FMA.
Das ist halt die BaFin in Österreich.
Ja, genau. Oder unser Versicherungsaufsichtsgesetz. Dort haben wir vielleicht einen Schritt weiter, die Vorgaben konkreter, aber immer noch nicht so klar definiert aus Business-Sicht, wenn ich ein Projekt habe. Okay, darf ich das tatsächlich umsetzen oder nicht? Mit welchen Auflagen, in welchen Schritten? Das sehen wir dort nicht. Dann kommen uns unsere Experten ins Spiel, in-house, unsere Compliance-Experten. Da helfen sie uns viel weiter. Und mit all diesen Schritten kommen wir immer näher zum Ergebnis. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir auch in all diesen Schritten nach außen diesen grauen Bereich konkretisieren können.
Ja.
Als Business-Experte sollen wir immer an unseren Compliance-Experten Inputs geben. Was ist unser Lösungsvorschlag? Was wollen wir umsetzen? Und dieser ständige Dialog. Und ich glaube, dass das geht in allen Schritten.
Ja, du sagst da was Interessantes. Und ich versuche es nochmal anders wiederzugeben, dass ich es richtig verstanden habe. Hinzugehen und sagen, so muss es gemacht werden, wie soll ich es jetzt machen, ist nicht hilfreich, weil der Politik, der Aufsicht, ist es eigentlich egal, wie man das macht.
Richtig.
Wichtig ist nur, dass halt gewisse Grundregeln eingehalten werden. Und jetzt gehen halt Businesses wie ihr her und überlegen sich eine Lösung, von der sie glauben, hey, das ist sowohl wirtschaftlich als auch spannend für den Kunden, auch relevant für uns. Und jetzt, und da glaube ich, das meinst du, nimmt man eigentlich diese Lösung und sagt, zur Aufsicht, sagt, Freunde, guck mal hier, wir haben euch gehört, wir haben verstanden, das ist wichtig.
Mhm.
Das ist das, was wir als Lösung haben. Wie findet ihr das? Passt das? Erfüllt das eure Kriterien, oder?
Ja, genau. Und seien wir ehrlich, das ganze Thema künstliche Intelligenz ist für uns alle neu. Also alle Stakeholder in diesem Spiel, angefangen von Aufsichtsbehörden bis zu der Sachbearbeiter, ganz am Ende dieser Kette. Wir kennen uns noch nicht aus. Das ist alles für uns neu. Deswegen müssen wir ständig im Dialog bleiben und gemeinsam Lösungen entwickeln.
Ja. Hattest du das Gefühl, dass da gerade irgendwelche auch Begrenzungen drauf sind? Gibt es Dinge, die ihr gern gemacht hättet, die ihr nicht machen könnt wegen der Regulatorik? Kannst du sowas nennen oder das kann man so gar nicht sagen?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung, wo ich mir ein bisschen mehr regulatorischen Spielraum gehabt hätte, war die Training von der künstlichen Intelligenz.
Mhm.
Weil eine Herausforderung ist, die KI in der Schadenbearbeitung oder Leistungsabrechnung einzusetzen. Dafür gibt es tausende von Auflagen, die wir erfüllen müssen. Die haben wir alle abgehakt. Und der nächste Schritt war, okay, die KI müssen wir trainieren, weil auch nach unserer Erfahrung, im Markt gibt es keine Plug-and-Play künstliche Intelligenz. Also jedes Tool, jede KI muss mit den spezifischen Kunden- und Produktinformationen von der Versicherung trainiert werden. Und bei diesem Schritt gab es zusätzliche regulatorische Anforderungen.
Weil ihr nicht alles verwenden konntet.
Genau. Ich darf zum Beispiel mit der KI deinen Kfz-Schadenfall wohl bearbeiten, dazu haben wir die Lösung. Aber wenn ich dann sage, okay, ich brauche deine Informationen, um die zukünftigen Fälle mit meiner KI bearbeiten zu können, ich möchte mit deinen Daten meine KI trainieren, dafür gibt es zusätzliche Anforderungen. Und das war wirklich ein Punkt, wo wir viel Zeit verloren haben.
Ah, okay, weil du, ich versuche es gerade nachzuvollziehen, aber am Ende des Tages musst du ja, also worüber ich jetzt gerade nachdenke, ist, du musst ja, wenn du ein neues KI-Modell trainierst, musst du ja erstmal sagen, okay, mach mal 100 Fälle in die KI rein und sagst dir, guck mal hier, da nimmst du das Datenfeld raus, dann nimmst du das raus und so hätten wir das entschieden.
Richtig.
Und von mir aus nimmst du auch 1000, egal. Und erst dann lernt die KI das natürlich. Und um das aber zu machen, musst du diese Daten erstmal haben und da kannst du halt einfach nicht willkürlich die Daten jetzt von irgendwelchen Leuten nehmen, sondern musst du halt vorher gefragt haben, ob du deren Daten jetzt nutzen kannst, um sie da hochzuladen.
Genau.
Das ist eigentlich nachvollziehbar, aber wiederum schade, weil dann kannst du es natürlich nicht besser trainieren und nicht so einfach schneller trainieren.
Genau, genau. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich die KI im Einsatz habe, beginnt natürlich dieser Lernprozess für die KI.
Klar.
Danach für die zukünftigen Fälle habe ich schon diesen Akkumulationsprozess gestartet. Aber bei der Erstimplementierung, ich brauche eine KI, die meine Kunden, Unika Fälle bearbeiten kann. Und dafür brauche ich historisch eine Menge von Daten, um die KI für den ersten Start trainieren zu können. Und das war wirklich schwierig, regulatorisch umzusetzen.
Und kannst du sagen, wie ihr es gelöst habt? Habt ihr dann synthetische Daten genommen oder was habt ihr gemacht?
Ja, da haben wir tatsächlich synthetische Daten verwendet.
Ja, wunderbar. Hattest du gerade nicht sogar noch einen dritten Punkt gesagt? Du hattest jetzt hier Buy statt Make. Du hast Regulatorik und hattest hier noch ein drittes Learning gehabt?
Also, das dritte Erkenntnis ist eigentlich meines Erachtens das wichtigste Erkenntnis. Ich glaube, die Zukunft der Versicherungsbranche wird wohl von der KI geprägt, davon bin ich überzeugt, aber auch in einem wesentlichen Ausmaß auch von Fachkräften. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von einfacheren, repetitiven Tätigkeiten reden, ist die KI auf jeden Fall disruptiv. Also ja. Das ist keine Frage.
Machen wir ein Beispiel, welche repetitiven?
Genau, Beispiel. Also Kfz, Kaskoschaden ca. 500 Euro für einen Windschutzscheiben oder Leistungswasserschaden wegen einer Verstopfung. Diese werden wir auf jeden Fall in der Zukunft immer dunkel bearbeitet.
Ja.
Tun wir auch jetzt. Aber wenn wir von komplexeren Tätigkeiten reden, zum Beispiel ein Kfz-Haftpflichtschadenfall mit Prüfung von Obliegenheitsverletzungen, Teilungsabkommen oder mit Personenschäden, da brauchen wir ein rechtliches Know-how und ein vernetztes Denken.
Ja.
Und der Schritt, vielleicht in der Zukunft werden wir auch diese komplexere Tätigkeiten automatisieren können, aber einerseits wegen der IT-Herausforderungen von größeren Konzernen, einer sehr zersplitterten, komplexeren IT-Landschaft, wird das sehr lange dauern, sowas umzusetzen. Und die Regulatorik wird immer von uns anfordern, dass wir diese Schritte teilweise manuell von Fachkräften bearbeiten.
Ja.
Und auch bei der Umsetzung und im Regelbetrieb werden wir Fachkräfte brauchen, die diese KI trainieren, bedienen, beaufsichtigen und bei Bedarf auch einsteigen und die restlichen Schritte übernehmen.
Da sagst du was Wichtiges. Du hast im Grunde die aktuelle Mannschaft, die das alles bearbeitet, splittet sich in zwei Teile auf. Die einen, die jetzt dann, ich sage nicht höherwertigen, aber die komplexeren Fälle machen, die auch anspruchsvoller sind und die auch wahrscheinlich interessanter sind, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Ich mache auch lieber eine Herausforderung als jeden Tag das Gleiche. Und zweite Gruppe wird sein, die Maschinenführer, wie sie heute auch in den Betrieben draußen sind. Ne, die Stahlbearbeitungsbetriebe haben früher das jetzt übertrieben in der Hand gemacht. Heute haben sie Maschine, hast einen Maschinenführer, der das macht. Andere Ausbildung, trotzdem funktioniert. Das heißt, du hast dann auch diese KI-Führer oder sowas, die dann nur noch die KI beobachten, gleichzeitig und wahrscheinlich auch einfach so eine Supervising-Rolle haben, dass du hast ja gerade erwähnt, dass wenn die KI sich nicht sicher ist, dann geht es nochmal an den Mensch. Und das ist dann auch die Aufgabe von diesen Supervisor, wie sie dann heißen. Und so wird dann wahrscheinlich die Arbeitskraft aussehen. Und
dazu habe ich ein konkretes Beispiel.
Bitte.
Wir haben neulich eine neue Stelle geschaffen bei Sky Insurance Operations, AI Automation Expert.
Ja.
Also wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die Sachbearbeitungs-Background haben, die selber Schadenfälle bearbeitet haben. Aber jetzt bei externen Kunden, bei Projekten mitarbeiten und dort die unterschiedlichen KI-Tools trainieren und gemeinsam mit IT-Experten das umsetzen.
Macht total Sinn. Du musst ja das Fachwissen haben aus der Realität,
richtig,
um es in einem Computer beibringen zu können und zu erkennen, was kann ich automatisieren, was nicht.
Richtig.
Wie viele Leute habt ihr da eingestellt? Ist erstmal eine Handvoll oder eine Person oder ist es?
Also im Moment ist es nur eine Handvoll.
Das wird mehr.
Das wird sicher mehr.
Ja, Wahnsinn. Was ist eigentlich der Unterschied? Wir haben ja eigentlich zwei Projekte gehabt, die wir so ein bisschen reden wollten, aber du hast auch gerade vorhin schon gesagt, dass es hier ineinander übergeht. Wir haben das Thema Schadenbearbeitung, wir haben das Thema Leistungsabrechnung. Siehst du da Unterschiede zwischen diesen zwei Projekten, gerade auch in der Automatisierungsgrad? Kann man eine Sache mehr automatisieren als die andere? Gibt es da irgendwelche Herausforderungen? Oder?
Da komme ich wieder auf die Regulatorik zurück, weil in der Leistungsabrechnung reden wir natürlich von Gesundheitsdaten, also sensiblen Daten. Und zu diesen Daten habe ich strengere Vorgaben von der Regulatorik. Die Gesundheitsdaten darf ich nicht einfach so automatisch bearbeiten. Bei den Gesundheitsdaten brauche ich tatsächlich eine Einwilligung vom Kunden, dass ich diese Daten automatisch bearbeiten darf.
Aber was heißt das automatisch? Wenn ich die jetzt irgendwo in einem Dokument, also in der App fotografiere, verarbeite ich sie eigentlich auch schon automatisch. Was ist dann die Definition von automatisch in dem Fall? Wenn es durch eine KI durchläuft oder wenn es in einem Computerprogramm drin ist oder weißt du das?
Also entscheidender Punkt ist wirklich die endgültige Entscheidung über diesen Fall. Also wenn ich eine Apothekenrechnung bis zum letzten Schritt automatisch bearbeite, alle Informationen habe ich automatisch in meinen Systemen eingespielt und auf Basis dieser Informationen, dieser letzte Schritt, die letzte Entscheidung macht der Mensch, dann ist der Fall nicht dunkel verarbeitet.
Ja, da kann ja theoretisch, wenn die KI so clever ist, kann sie halt immer sagen, so okay drücken. Ne? Wollen Sie weitermachen? Okay, genau. Dann drückt alles die ganze Zeit so okay. Das wäre ja theoretisch dann möglich. Aber
natürlich, da ist die Regulatorik auch streng. Also es reicht nicht, wenn ich alle Informationen vor mir habe und wenn ich überall grüne Ampel sehe, es sagt ja sich, dass er abdrücke und alles ausgezahlt. Nein, ich muss wirklich die Entscheidung nachvollziehbar verstehen und bei Bedarf auch weitergeben können.
Ja. Das wäre sonst blöd, glaube ich, wenn das anders wäre. Jetzt mal zum Thema Outsourcing. Das ist ja immer so ein Thema, wo Versicherer natürlich auch einerseits sagen, okay, das ist cool, wenn ein Outsourcer das besser und effizienter kann als wir, aber andererseits ist das so, dass der dann auch mich richtig gegenüber dem Kunden vertritt. Was ist dein Blick für Outsourcing von Schadenbearbeitung, Leistungsabrechnung, Kundenkontakt verglichen mit das Selbstmachen? Wie geht ihr damit um, dass eure Kunden natürlich wollen, dass ihr in deren Sinne auftretet?
Also ich kann in dem Fall natürlich nur von uns sprechen.
Klar.
In unserem Fall, wie schon vorher gesagt, wir sind selber ein Versicherungsunternehmen. Unsere Sachbearbeiter bearbeiten seit mehr als 27 Jahren die Schadenfälle für ein Versicherungsunternehmen. Deswegen haben wir eigentlich einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu reinen Schadenbearbeitern, die sicherlich auch ihre Arbeit sehr, sehr gut machen. Aber einerseits die Expertise ist auf jeden Fall da bei uns. Und ein weiterer wichtiger Punkt, weil wir diese Auslagerung bereits für einen Versicherungskonzern in-house gemacht haben, sind wir bereits in der Lage, alle regulatorischen Anforderungen bereits zu erfüllen. Das heißt, wenn ein externer Kunde kommt, eine Ergo oder Hug Coburg oder Gotha zu uns kommt und sagt, okay, diesen Schritt möchte ich auslagern, das ist aber eine kritische und wichtige Auslagerung und ich brauche bitte all diese regulatorischen Anforderungen erfüllt von euch, können wir aus der Schublade unsere internen Guidelines vorlegen und sagen, hey, das sind bereits erfüllt bei uns.
Haben die nicht Angst davor, dass sie dann ihre ganzen Schadenfälle an einen potenziellen Wettbewerber geben und der dann sieht, welche Schäden bei denen alles eingehen?
Das ist auf jeden Fall ein Risiko, was wir auch gleich am Anfang identifiziert hatten. Das ist natürlich von unserer Seite wichtig, dass wir diese klare Trennung haben, dass uns später nicht vorgeworfen wird, dass wir aus diesem Betriebsmodell einen Wettbewerbsvorteil für uns schaffen. Deswegen haben wir ganz strikte Chinese Walls zwischen den Einheiten. Also die operativen Einheiten, die für einen externen Kunden Fälle bearbeiten, sind räumlich und auch technisch getrennt von Unica-Mitarbeitern. Das heißt, wir haben keinen Sachbearbeiter, der beim ersten Telefon abhört und sagt, grüß Gott, Unica-Versicherung, wie kann ich helfen? Und beim nächsten
Moin Moin.
So ist es nicht. Also die sind wirklich ganz strikt getrennt.
Aber dann geht doch eigentlich euch der Skaleneffekt, der wahrscheinlich auch Namenspate war für euch, ein bisschen flöten, weil ich hätte mal gedacht, der Grund, warum ihr das jetzt auch öffnet nach außen ist, weil ihr diese Infrastruktur habt, ihr habt das Know-how, ihr habt die Leute, ihr habt die Technik und ob das jetzt ein großes Unternehmen nutzt oder ob das ein großes Unternehmen und viele kleine nutzen, ist fast egal und ihr könntet einfach dieses Asset, was ihr da aufgebaut habt, quasi weiter monetarisieren, indem ihr es rausgibt. Aber wenn ihr natürlich alles trennt, dann hast du doch nicht mehr so viel Skaleneffekte, oder irre ich mich?
Also finanziell sind die Skaleneffekte natürlich immer noch da, weil also die Teams sind getrennt räumlich. Sie sitzen in einem anderen Raum mit anderen Zugangsberechtigungen. Aber die ganzen Overhead-Kosten teilen sich natürlich auf.
Die Prozesse sind überlegen.
Und also dieser fachliche Leverage haben wir trotzdem, weil wir bei einem Neukunden immer im ersten Schritt von der bestehenden Mannschaft die Mitarbeiter rekrutieren. Also bei einem Drittkunden, den wir übernehmen, bekommt von uns wirklich ausgebildete Schadenbearbeiter, die seit Jahren bei uns diese Fälle bearbeiten.
Ja, wunderbar. Vielleicht letzte Frage, was sind so die Pläne für euch in den nächsten Jahren? Wahrscheinlich weiter Automatisierung optimieren etc. Oder was hast du da auf der Liste für dich oder euch?
Also natürlich beides. Einerseits, die Automatisierungsprojekte werden auf jeden Fall weiterlaufen. Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Effekte, die Einsparungseffekte, die wir vor 20 Jahren prognostiziert haben, vielleicht nicht in dem Ausmaß kommen, aber trotzdem sind die Effekte da. Also deswegen diesen Hebel werden wir weiterhin benutzen, entweder mit eigenen Entwicklungen, Inhouse-Entwicklungen oder in Partnerschaften mit externen Anbietern, mit Insurtech-Unternehmen oder andere Dienstleister. Diese Schiene wird auf jeden Fall noch weiter verfolgt, aber parallel dazu investieren wir sehr viel weiterhin in unsere Fachkräfte. Also unser Group Service Center in der Slowakei wächst weiterhin, nicht nur für Unica, sondern auch für externe Kunden, jetzt mit der neuen Marke Sky Insurance Operations. Und da bieten wir unseren Mitarbeitern diesen Entwicklungspfad, dass sie sich langsam von einfacheren Tätigkeiten Richtung komplexere Tätigkeiten sich weiterentwickeln und in einem späteren Schritt auch, den nenne ich Augmented Agent, der Agent, der wirklich diese KI-Tools benutzen kann. Das ist die Zukunft, die wir für unsere Mitarbeiter vorsehen, für die ganze Servicegesellschaft in der Slowakei und auch mit der Marke Scali für die gesamte Versicherungsbranche in der Dachregion.
Ilkin, herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.